Ihr Lieben, Größe, groß und klein, sind ja eigentlich so ein bisschen häufig relative Begriffe. Wenn ich so bei mir mich in meinem nächsten Umfeld umgucke, meine zwei kleinen Jungs frage, dann ist der Papa so gefühlt der Größte. Meine zwei großen Jungs sagen, Papa, du bist kleiner als wir. Es ist relativ, es ist unterschiedlich. Oder denkt ihr mal an Bäume. Ich habe das mal nachgesehen. Ich war selbst erstaunt. Angeblich gibt es in Deutschland, verteilt auf 90 Baumarten, 90 Milliarden Bäume. Kommt mir fast ein bisschen viel vor, aber es gibt jedenfalls sehr viele Bäume. Und da gibt es dicke, da gibt es dünne, da gibt es alte, junge, hohe, weniger hohe. Manche stehen an der Straße, manche im Wald, manche neben einem Haus. Aber es gibt einen Baum in unserem Land, der kann für sich in Anspruch nehmen. Er ist der Größte. Das ist wohl eine Douglasie. Man hat das im letzten Jahr gemessen mit 66,5 Metern. Ganz schön hoch. 66,5 Meter, ein hoher Baum. Und doch im Vergleich, es gibt auf dieser Welt noch höhere Bäume. Der höchste Baum, den es im Moment wohl gibt, ist ein Mammutbaum in Kalifornien. Amerika ist ja immer alles ein bisschen größer. Mit 115 Meter Höhe. Ja, bald doppelt so hoch wie der höchste hier in Deutschland. Aber, ob ihr es glaubt oder nicht, auch unsere amerikanischen Freunde, man hat im 19. Jahrhundert in Australien den bisher höchsten Baum gemessen von 132 Metern. Aber wie gesagt, Bäume sind hoch, unterschiedlich hoch. Es gibt einen höchsten Baum und wie ihr seht, es gab mal einen, der war schon mal höher als der jetzt höchste Baum. Es ist unterschiedlich, es verändert sich. Und dann denke ich, so überlegt, gibt es aber auch Dinge, wo wir sagen würden, na ja, da ist mal Ende. Da gibt es eigentlich nichts Höheres. Ja, wenn ihr durch die Alpen wandert, stellt ihr fest, es gibt Berge, der eine ist höher als der andere. Und es macht viel Freude, da hochzusteigen und die Aussicht zu genießen. Aber wenn wir auf unsere Erde gucken, da gibt es einen Berg, der ist der höchste, der Mount Everest, im Himalaya. Und da gibt es keinen, der höher ist. Und keiner, der kommen könnte und sagen, ja, da gibt es jetzt doch noch einen höheren Berg als diesen. Würde auch keiner annehmen. Und so denke ich, müssen wir das verstehen, worum es heute geht. Bäume können zwar unterschiedlich groß sein, aber es gibt Dinge wie diesen Berg, diesen Mount Everest, der sagen kann, er ist der Größte und da gibt es nichts, was drüber hinausgeht. Und so gibt es in der Geschichte von Gottes Volk einen Mann, der so gefühlt alles zu überragen scheint. So ein geistlicher Mount Everest. Ich spreche jetzt nicht von Jesus, das wäre natürlich dann nochmal eine andere Kategorie, aber in Gottes Volk, wie wir es im Alten Testament finden, gibt es einen Mann, der anerkanntermaßen so gefühlt der Größte ist, nämlich Abraham. Und Abraham, das war der Mann, den hielten die Juden im ersten Jahrhundert für ganz besonders wichtig. Sie sind sehr stolz darauf, dass sie die leiblichen Nachkommen, die Kinder und Urenkel von Abraham sind. Sicherlich ein falsch verstandener Stolz, eine falsche Verehrung dieses großen Mannes, aber selbst wir Christen, die wir Kinder Gottes sind, haben eine ganz besondere Beziehung zu Abraham als dem anerkannt größten Mann Gottes des Alten Testaments. Er ist der Vater aller wahrhaft Gläubigen. Und durch den Glauben, sagt Paulus im Galaterbrief, sind auch wir Kinder Abrahams. Ich möchte euch da einen Abschnitt vorlesen, es ist nicht der Predigttext, aber ein Abschnitt aus dem Galaterbrief, wo Paulus das so schön deutlich macht, im dritten Kapitel ab Vers 6. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet alle Nationen. Folglich werden die aus Glauben sind mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und dann etwas später in Vers 29 heißt es, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Und er spricht dort Menschen an, die nicht leiblich von Abraham abstammen, sondern wie wir, gläubig sind an Jesus Christus. Ihr seid Kinder Abrahams. Abraham ist euer großer geistlicher Stammvater. Und da ragt Abraham ganz weit heraus. Er ist ohne Zweifel einer der größten Männer des Alten Testaments und in gewisser Hinsicht auch der größte Mann des Alten Testaments, sozusagen der Mount Everest unter diesen Männern Gottes. Das ist für die Juden und Christen des ersten Jahrhunderts eigentlich etwas, wo es keinen wirklichen Zweifel dran gibt. Abraham war der Größte, so wie der Mount Everest der größte Berg ist. Abraham ist der größte Mann Gottes, der je gelebt hat. Konnte es je einen Menschen geben oder konnte es einen Menschen geben zur Zeit Abrahams, der ihn in den Schatten stellt? Eigentlich eine unvorstellbare Vorstellung. Eine unvorstellbare Vorstellung, dass auf die Spitze dieses höchsten Berges ein Schatten fällt von einem noch größeren. Gab es zu Abrahams Lebzeiten tatsächlich einen Menschen, der noch größer war als er? Es ist eine Vorstellung, auf die viele Gläubige im ersten Jahrhundert eigentlich nicht wirklich gefasst waren. Aber es gibt tatsächlich einen Menschen zu Abrahams Lebzeiten, der noch größer war als der Größte. Und das wollen wir in unserem Predigttext heute ansehen. Es ist im Hebräerbrief im Kapitel 7, dort ab Vers 4. Einer, der noch größer ist als der Größte. Hebräerbrief, Kapitel 7, ab Vers 4 bis Vers 10. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, also es geht hier um Melchisedek aus den Versen vorher, werden wir sehen, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen, das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lände Abrahams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, da geht es eben wieder um Melchisedek, wird noch nicht namentlich genannt, Melchisedek in den Versen vorher, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Es sind Verse, wenn wir sie miteinander gleich noch genauer ansehen, die provozieren. Hier ist einer, der ist noch größer als der Größte. Unvorstellbar, wie provokativ. Größer als der Größte. So möchte ich einfach auch diese Predigt überschreiben mit diesem etwas provokativen Titel. Größer als der Größte. Lass uns zunächst sehen, wie Abraham hier beschrieben wird. Und er wird hier beschrieben als der Größte. Als erstes Abraham der Größte. Und zwei Dinge sind es, die hier genannt werden, die Abraham unübertrefflich groß machen. Er ist der Stammvater und der Verheißungsträger. Beides wird uns hier genannt. Als erstes Abraham ist der Stammvater. Er ist der Stammvater des Volkes Gottes. Er ist der Stammvater des Volkes Israel. Ja, aber auch der Stammvater aller Gläubigen, wie wir vorhin gesehen haben. Er ist auch der Stammvater der Leviten. Er ist auch der Stammvater der aaronitischen Priester. Lass uns noch einmal diesen Text genauer ansehen. Die Verse sind nicht ganz einfach auf Anhieb zu erfassen. Lass uns das ansehen hier in Vers 4 und Vers 5. Dort heißt es, schaut aber, wie groß dieser ist, dieser Melchisedek, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen, das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Lände Abrahams hervorgegangen sind. Und dann Vers 9 und Vers 10. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der den Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden, denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegengeht. sehen wir auf Vers 4. Dieser Vers 4 hat eine sehr, sehr auffällige Wortstellung, die in unseren deutschen Übersetzungen nicht deutlich wird. Es tut mir leid, aber es ist so, es wird hier etwas betont, was man hier vielleicht sehr leicht überlesen könnte. Ich sage euch mal, wie der Vers wörtlich übersetzt heißen würde, nach der Elberfelder Übersetzung. Einfach nur, die Wörter sind ein bisschen anders aufgestellt. Dort heißt es, schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham den Zehnten von der Beute gab. Der Patriarch. Und dieses der Patriarch, das steht so ganz eigenartig am Ende vom Satz, nochmal so total betont. Ja, also das ist besonders wichtig. Guckt hin. Es ist nicht irgendjemand. Es ist der Patriarch. Oder der Stammvater, der Urvater, der Erzvater, wie immer man das bezeichnen will, dieses Wort. Aber es wird besonders betont. Um ihn geht es. Er handelt hier, Abraham. Er ist der Ursprung. Er ist die Quelle des Volkes Gottes. Jeder Israelit, der irgendwie so seinen Stammbaum aufdröseln konnte, kam irgendwann bei ihm an. Da fing alles an, bei Abraham. Er ist der Urvater. Von ihm stammen alle anderen ab. Er ist der Patriarch. Bei ihm läuft letztendlich alles zusammen, was das Volk Gottes ausmacht. Und was würde das, dieses in den Herzen der Juden auslösen, wenn sie das gelesen haben? Abraham, der Patriarch. Alles, was sie als Hebräer war, konnten sie letztendlich auf diesen einen Stammvater zurückführen. Er ist unser Ursprung. Von ihm stammen wir alle ab. Von ihm kommen wir her. Er ist unsere Quelle. Und nicht nur die Juden des ersten Jahrhunderts, auch wir Gläubige sagen, er ist unser geistlicher Vater. Abraham ist unser Vater. Wir haben das gesehen im Galaterbrief. Wir stammen geistlich gesehen von ihm ab. Und liebevoll nennt ihn Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 2 auch unser Vater. Hört mal, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Was für eine ehrenvolle Stellung. Einzigartige Stellung, die nur Abraham in diesem Ausmaß hatte. Und in Abraham ist sozusagen alles, was Israel einmal ausmachen würde, in einer Person vereinigt. In ihm ist sozusagen alles vorhanden, was später noch kommen würde. So ähnlich können wir uns das vielleicht vorstellen wie bei einem Samenkorn, in dem letztendlich im Kleinen alles schon so angelegt ist, so genetisch und wie das so funktioniert. Ja? Wenn der Samenkorn dann aber wächst und tatsächlich heranwächst, irgendwann steht hier ein großer Baum, der seinem Samen, seinem kleinen Korn heraus hervorgewachsen ist. Und dieser Abraham, in dem war alles drin. Alles das, was später mal das große Volk Gottes ausmachen würde. Und er ist sozusagen das Volk Gottes, das Volk Israel in Person. Und in Israel gab es dann keinen, der irgendwie größer war als er, der einen noch höheren Anspruch haben konnte als er. Und so wurde er von den Juden auch einst nach Gott am allermeisten verehrt. Und hatte eine große Hochachtung vor diesem Stammvater, von dem wir alle abstammen. Er ist der Größte. Er ist der Größte. Bei ihm läuft alles zusammen. Er ist die Quelle, der Ursprung unseres Volkes, unserer Identität. Bei ihm laufen alle Stammbäume des Gottesvolkes zusammen. Er ist unangefochten, dieser Patriarch. Aber er ist auch noch aus einem zweiten gewichtigen Grund der Größte. Er ist der Verheißungsträger. Er ist der Träger auch der messianischen Verheißung, dass durch ihn der Erlöser Israels, der Erlöser des Volkes Gottes einst hervorkommen sollte. Das Zweite, was Abraham so groß macht, ist, dass er der Verheißungsträger ist. Er ist derjenige, der von Gott die großen Verheißungen empfangen hat. Es wird hier angesprochen in Vers 6. Melchisedek aber, der sein Geschlecht nicht von ihm her ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Abraham hatte Gottes Verheißungen. Gott hatte Abraham Verheißungen gegeben. Auch schon bevor er mit Melchisedek zusammentrifft. Wer das im Alten Testament lesen möchte, Abraham und Melchisedek, die treffen aufeinander in Kapitel 14 im ersten Buch Mose. Genesis. Und schon vorher, im 12. Kapitel, hat Gott zu Abraham geredet. und hat ihm Verheißungen gegeben. Ich lese sie gerade mal vor, die ersten drei Verse aus Genesis 12. Der Herr sprach zu Abraham, Gott sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham empfängt von Gott die Verheißung, dass er ein Segen sein soll. Ja, durch ihn sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Oder wie es Gott dann später noch einmal verheißt, in Kapitel 22, Vers 18, 1. Mose, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Durch Abraham sollte dieser große Segen kommen. Dieser Segen, der letztendlich in Christus erfüllt ist. Dass in ihm sich alle Völker segnen. Dass auch wir heute als Kinder Gottes hier sitzen dürfen und Abraham unseren geistlichen Vater nennen dürfen. Abraham ist der Träger dieser messianischen Verheißung. Er hat diese Verheißung von Gott empfangen. Du, Abraham, aus deiner Nachkommenschaft wird der Messias kommen. Und durch dich wird diese Welt gesegnet werden. Und durch deine Nachkommen wird die Welt mit Gott versöhnt werden. Einer seiner Nachkommen sollte dieser verheißene Erlöser sein, auf den die Menschheit wartete. Abraham ist der Größte. Er ist dieser Verheißungsträger. Und in diesem Moment der Weltgeschichte nur er. Durch ihn läuft die Verheißungslinie. So ist Abraham der Größte, weil er der Patriarch ist, der Stammvater, der Urvater des Volkes Gottes und der Verheißungsträger dieser messianischen Verheißung. Er steht da, wie dieser Mount Everest, unübertrefflich, einzigartig, von Gott gesegnet und groß. Er ist der Größte. Und da ist es eigentlich nur schwer denkbar, wie es jetzt neben ihm noch jemand geben konnte, der zu seiner Zeit lebte, der noch größer sein konnte. Wie konnte das sein? Aber genau das, und das ist, was unser Text und unser Abschnitt hier deutlich macht, ist mit Melchisedek der Fall. Er ist jetzt noch größer als Abraham. Und das ist das zweite, Melchisedek, der noch größere. Aber wie kann Melchisedek, dieser kananäische Priesterkönig aus Salem, wie kann der noch größer sein als der Größte? Wie kann es neben diesem Mount Everest jetzt auf einmal einen Berg geben, der für sich beansprucht, noch höher zu sein? Überlegt euch mal, da würde jemand kommen und sagen, ich habe einen Berg gefunden auf dieser Welt, der höher ist als der Mount Everest. Da würden alle ihre Messinstrumente auspacken und ganz genau nachmessen. Das ist ein Anspruch. Unglaublich. Schockierend direkt, provokativ, aber das ist, was wir hier finden. Und das muss gut begründet werden. Da gucken wir auch genau hin. Wie kann das sein? Und es gibt gewichtige biblische Gründe, die jetzt der Schreiber des Hebräerbriefs hier anführt. Ein erster. Melchisedek ist es, der von Abraham den Zehnten empfängt. Melchisedek ist größer als Abraham, weil er von Abraham den Zehnten nimmt, ihn den Zehnten empfängt. Das lesen wir hier in Vers 4. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Oder in Vers 6, dann aus der anderen Perspektive, Melchisedek aber, der sein Geschlecht nicht von ihm ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Auch in Vers 2 würden wir das schon finden. Das ist uns vielleicht auch gar nicht aufgefallen, wie wir diese Geschichte gelesen haben. Oder wer die schon mal gelesen hat in 1. Mose, Kapitel 14. Das lesen wir vielleicht so drüber hinweg. Naja, Abraham geht dahin und gibt Melchisedek den Zehnten. Aber was Abraham da tut, ist gewaltig. Diese Tat des Patriarchen, diese Tat Abrahams, dass er freiwillig, ungezwungen dem Melchisedek den Zehnten gibt, erkennt ihn damit als Priesterkönig von Salem an. Und Abraham, der Stammvater der Juden, der Größte unter den Juden, hat einen anerkannt als noch größer als sich. Er hat ihm den Zehnten gegeben. Damit ist auch klar, Abraham, der über alle anderen hervorragt, er steht letztendlich noch niedriger als Melchisedek. Und Melchisedek nimmt eine noch höhere Ehrenstellung ein. Und etwas weiteres bringt Abraham mit dieser Tat zum Ausdruck. Es war eine freiwillige Anerkennung dieses Priestertums von Melchisedek. Und das ist es, worum es hier auch ganz besonders geht. Abraham erkennt es an, dass Melchisedek Gottes hoher Priester ist. Freiwillig. Und damit auch, dass das Priestertum Melchisedeks höher ist als das der Leviten und Aaroniten, die später aus Abraham hervorkommen sollten. Das ist, was hier der Schreiber sagt, dass sozusagen in Abraham auch die Leviten und die Aaroniten praktisch schon vor Melchisedek treten, weil er ihr Stammvater ist. Und Abraham erkennt an, Melchisedek ist höher als eben dieses Priestertum, das von ihm später hervorgeht. Und so empfängt Melchisedek von Abraham den Zehnten der Beute und steht vor ihm als Gottes hoher Priester und Abraham erkennt das an. Damit ist klar, Melchisedeks Priestertum steht über dem, was später im Gesetz geregelt, das israelitische Priestertum unter Levi und Aaron ausmachen würde. Und das ist eine gewaltige Tatsache. Hier gibt es einen Priester, der noch höher ist, als das, was die Israeliten über Jahrhunderte gekannt haben, wo sie ihr ganzes Priestertum mit den Priestern aus den Nachkommen Aarons hatten und mit den Leviten, die das Ganze unterstützt haben. Hier gibt es einen, der steht noch höher. Denn Abraham hat ihn als solchen anerkannt. Melchisedek ist größer als Abraham, weil er von ihm den Zehnten empfängt. Und noch ein zweites, warum er größer ist. Melchisedek segnet Abraham. Und hier geht es tatsächlich um eine Form des Segens, die ein Priester spricht, aufgrund seines Amtes. Und damit auch etwas ausdrückt, was Erhabenheit über den, der gesegnet wird, zum Ausdruck bringt. Das heißt hier ich wollte erst noch erinnern, wie Gott ja eigentlich den Abraham gesagt hat, du bist der Segen, was ich vorhin gelesen habe. Er sagt zu Abraham in 1. Mose 12, ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Abraham sollte ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Aber jetzt ist es hier umgekehrt. Jetzt ist Abraham hier derjenige, der gesegnet wird. Und zwar autoritativ von einem hohen Priester, der Mann Gottes, den Gott ausgewählt hat, um ein Segen zu sein, empfängt nun von Melchisedek den Segen. Hier in Vers 6 und Vers 7. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, also Melchisedek stammt nicht von Levi ab, stammt nicht von Aaron ab, er hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Der Geringere von dem Höherstehenden gesegnet. Und so ist Melchisedek, der hohe Priester, der den Segen an Abraham weitergibt und steht damit über Abraham. Abraham, der die Verheißung Gottes empfangen hat, empfängt den Segen des Melchisedek. Abraham, der die Verheißung empfangen hatte, dass aus seinen Nachkommen der Messias kommt, dass durch seinen Samen die Welt mit Gott versöhnt wird, auf den Gottes Verheißung konzentriert wird, liegt und durch den der Segen Gottes kommen sollte. Dieser Abraham steht hier vor Melchisedek und wird von ihm gesegnet. Das zeigt, dass Melchisedek höher steht als Abraham. Das Geringere wird von dem Besseren, der Niedrigere von dem Höherstehenden gesegnet, heißt es hier in Vers 7. Mir scheint hier tatsächlich die Welt Kopf zu stehen. Vielleicht fällt uns das beim ersten Lesen ja auch nicht so auf, aber eigentlich jemand, der so ein bisschen nachdenkt und in diesem Denken der Juden des ersten Jahrhunderts oder auch der Gläubigen des ersten Jahrhunderts so drin ist, der sieht, ja, hier hat sich jetzt wirklich alles verändert. Nicht Abraham bezehntet irgendjemanden und empfängt den Zehnten, der größte Mann Gottes, sondern er gibt den Zehnten. Und nicht Abraham segnet, das könnte man ja eigentlich erwarten, auch nach 1. Mose 12, nicht er segnet diesen eigentlich priesterrechtlich nach jüdischem Verständnis illegitimen, volksfremden Priesterkönig von Salem, diesen kanaanäischen König, sondern umgekehrt, Abraham wird von Melchisedek bezehntet und gesegnet. Unglaublich. Und da gibt es schon keinen Zweifel mehr, dass Melchisedek hier höher steht als Abraham. Er ist noch größer als der Größte. Und schließlich wird ein dritter Grund genannt, wieso Melchisedek Abraham überragt und noch höher ist als dieser. Melchisedek lebt, heißt es hier in Vers 8. Und das ist anders als bei Abraham und später bei ihm den Leviten und den aaronitischen Priestern. Über Melchisedek wird nichts über seinen Tod ausgesagt und es heißt hier in Vers 8, hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, also die Leviten und Aaroniten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Diese israelitischen Priester sind immer wieder gestorben. Auch Abraham ist gestorben, über seinen Tod lesen wir. Von ihm heißt es, von Melchisedek heißt es, dass er lebt. Das hat der Schreiber hier schon ein paar Verse vorher gesagt, in Vers 3. Über Melchisedek, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Er lebt. In dem Judentum sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten empfangen. Und dort in 1. Mose 14 wird der Zehnte von einem entgegengenommen, von dessen Tod nichts berichtet ist. Der historische Melchisedek ist mit Sicherheit gestorben. Er war ein ganz normaler Mensch, aber wir wissen nichts darüber. Und er ist eben mehr als nur dieser irdische, kanaanäische Priesterkönig aus Salem. Er ist der Schatten des wahren Hohepriesters Jesu Christi. Und um den geht es hier eigentlich in Kapitel 7 in Hebräerbrief. Und ein Kommentator bemerkt hier sehr treffend, dieser weltgeschichtliche Melchisedek ist freilich gestorben, aber jener heilsgeschichtliche Melchisedek, Jesus, lebt ohne zu sterben. Von dem heiligen Griffel der Heilsgeschichtsschreibung auf immer als Lebendiger fixiert und dadurch zum Typus des Sohnes Gottes, des ewig lebendigen Priesters gestempelt. Dieser Melchisedek, der Schatten des wahren Hohepriesters Jesu Christi. Aber wir sehen hier drei gewichtige Gründe, die hier angeführt werden, wieso Melchisedek größer ist als der Größte, als Abraham. Mit ihm tritt eben ein noch größerer neben den Größten des Alten Testaments. Und im Bild gesprochen erscheint hier neben dem Mount Everest ein noch höherer Berg, auch so unwahrscheinlich das erstmal zu sein scheint. Drei Gründe nennt uns der Schreiber hier. Melchisedek empfängt von Abraham den Zehnten, Melchisedek segnet Abraham und Melchisedek lebt. Und gerade dieser letzte Punkt, er zeigt, dass Melchisedek eigentlich nicht wirklich alleine vor Abraham steht. Er handelt als Schatten dessen, der alle beide, Abraham und Melchisedek, noch weit überragt. Es gibt noch einen, der noch größer ist als Melchisedek, der noch größer ist als der Größte, nämlich den Allergrößten, Jesus Christus. Jesus Christus, der Allergrößte. Sein Schatten, Melchisedek, steht vor Abraham, den Größten, den anerkannt Größten. Und zeigt damit, hier gibt es einen, der ist größer als Abraham. Und zu Lebzeiten Abrahams war es dieser Melchisedek, der mal so ganz kurz nur auftaucht. Aber er steht nicht für sich allein. Er steht als Sinnbild, als Schatten, als Vorschattung des wahren Hohepriesters, Jesus Christus, des Allerhöchsten. Und im Bild gesprochen ist Abraham der größte Mann des Alten Testaments, dieser Mount Everest. Und auf ihn fällt ein Schatten von einem noch größeren, nämlich Melchisedek. Der Schatten kommt aber nicht von Melchisedek, sondern von dem Allergrößten, Jesus Christus selbst. Und hört einmal, vielleicht wollt ihr das mit aufschlagen, Johannes 8, was Jesus einmal zu den Juden seiner Tage sagt, die so stolz darauf waren, dass sie Nachkommen Abrahams sind. Und zu ihnen sagt er, in Johannes Kapitel 8, dort ist er in Diskussion mit ihnen über diese Tatsache, wie wichtig es ist, Nachkomme Abrahams zu sein und wie wichtig Abraham ist. Eigentlich dieser ganze Abschnitt ab Vers 37, aber wir steigen mal hier ein bei Vers 51 bis Vers 59. Dort sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Die Juden sprachen nun zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber erkenne ihn. Und wenn ich sage, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn. Und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, jubelte, als er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt, und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Merkt ihr, wie ähnlich Jesus hier mit den Juden spricht? Über Abraham? Abraham, sie sagen zu ihm, bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Ja, Jesus lebt. Jesus ist größer. Und er sagt hier, ehe Abraham war, bin ich. Ich war schon vor Abraham da. Und er sagt hier in Vers 56, Abraham, euer Vater, jubelte, als er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und er freute sich. Finden wir vielleicht gerade hier, in Genesis 14, wo Abraham dem Melchisedek so begegnet, einen solchen Moment, von dem Jesus hier spricht, wo Abraham mit Melchisedek, diesem Schatten Jesu, begegnet. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einer dieser Augenblicke war, von denen Jesus hier spricht, wo er sagt, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und er freute sich. Ja, hier mit Melchisedek begegnet ihm der Schatten des wahren Hohepriesters, des Allerhöchsten, Jesus. Wie dem auch sei, ob er jetzt Jesus wirklich auf dieses Ereignis anspricht oder noch andere Dinge natürlich mit im Sinn hat, aber es ist dieser Moment, wo Abraham vor den Schatten Jesu tritt, dem Allerhöchsten. Dieser Melchisedek ihn noch überragt, ihn, den größten Mann des alten Bundes. Jesus macht unmissverständlich deutlich, dass er noch viel weiter, noch viel höher ist, noch viel bedeutender ist als Abraham, der starb. Ehe Abraham war, bin ich. Jesus Christus, er ist der Allerhöchste. Er ist noch größer als Melchisedek, der als sein Schatten für kurze Zeit in der Geschichte Abrahams auftaucht und Abraham überschattet als der noch größere. Aber Jesus Christus selbst ist es, um den es geht. Er ist der Allerhöchste, den niemand überragt. Er ist noch größer als der größte Mann in Gottes Volk, als Abraham, der Patriarch, der Vater aller Gläubigen. Jesus überragt ihn bei weitem. Jesus Christus, er ist der Allergrößte. Und was lernen wir daraus? Es ist ein zugegeben nicht einfacher Abschnitt in Gottes Wort, wenn wir diese Verse im Hebräerbrief miteinander betrachten, aber er hat eine klare Botschaft für uns und wir können hier einiges lernen. Eine Sache, die wir hier sehr, sehr klar lernen dürfen, ist, der Schreiber des Hebräerbriefs, er hat den Menschen etwas zu sagen, die diesen Brief empfangen oder diesen Text lesen oder hören. Er hat ihnen etwas zu sagen und zwar etwas, worauf sie vielleicht nicht gefasst sind. Abraham ist der Größte, aber da gibt es einen, der ist noch größer als er. Und er hat einen Schatten schon vorausgeworfen mit Melchisedek, der schon gezeigt hat, hier gibt es ein Priestertum und einen Mann, der noch größer ist als Abraham. Aber er behauptet es nicht einfach nur. Er sagt nicht einfach, naja, so ist es, wir müssen es jetzt glauben, sondern er begründet es. Wie begründet er das? Er stellt hier eine Überzeugung der Menschen, seiner Hörer, in Frage, die wirklich gefestigt ist. Eine Überzeugung, die wir zu großen Teilen auch als Christen teilen, dass Abraham der größte Mann Gottes ist im alten Bund. Aber es ist eben nicht ganz richtig. Es gibt noch einen, der noch größer ist als der Größte. Und alle Gründe, die er hier anführt, sind Beweise aus der Heiligen Schrift. Er überführt die Menschen, die dieses lesen, mit dem, dass er sagt, guck doch mal genau hin, was da steht und was da passiert. Und was hier steht, kannst du alles in 1. Mose 14 finden. Du musst es nur sehen. Und das ist der einzige Beweis, der letztlich gilt. Er behauptet hier nicht einfach, da gibt es noch einen, der größer ist als Abraham, sondern er beweist es ihnen anhand der Heiligen Schrift. Und das ist das Einzige, was unseren Glauben binden kann, damals wie heute. Die Reformatoren nennen es sola scriptura, allein die Schrift. Und seht, wie unser Schreiber hier vorgeht, er macht es genau so, allein die Schrift. Und das dürfen auch wir uns zu Herzen nehmen. Wir haben Dokumente, die uns wichtig sind. Wir haben eine Bekenntnisbasis mit unserem Glaubensbekenntnis, unserem Katechismus und ein paar anderen Schriften, wo wir festhalten, das glauben wir, das ist die Heilige Schrift lehrt. Aber diese Worte, die da stehen, haben nur Kraft und Gültigkeit, wenn sie aus Gottes Wort heraus begründet sind. Und es genügt nicht, dass wir diese Wahrheiten einfach so bekennen, sondern wir müssen sie immer wieder von der Schrift her verstehen und auch von der Schrift her begründen können. Und wie ihr wisst, sind wir sehr bemüht, das auch zu tun. Aber lasst uns das auch immer deutlich machen. Ja, wir sind eine Gemeinde, die ein Bekenntnis hat, ein klares Bekenntnis. Aber dieses Bekenntnis ist nicht irgend nur eine Tradition und irgendwelche Menschen haben irgendwas aufgeschrieben, sondern es ist tief verwurzelt und fest gegründet in Gottes Wort. Und hier ist unsere Basis, hier ist unser Fundament. Diese Gemeinde gründet auf der Heiligen Schrift und den Lehren der Heiligen Schrift. Mit Jesus Christus ist dem Eckstein. Und lass uns diesen Schriftabschnitt, den wir heute betrachtet haben, ein Ansporn sein, die Heilige Schrift genau und aufmerksam zu lesen, damit wir durch Gottes Geist befähigt und werden und verstehen und erkennen, was uns Gott zu sagen hat. Lass uns die Schrift sehr genau studieren, damit uns nichts Wichtiges entgeht. Ich glaube, viele von uns lesen über 1. Mose 14 und ich nehme mich nicht aus, sehr leicht darüber hinweg und sehen das gar nicht, was hier beschrieben wird. Wir müssen genau hingucken. Welch gewaltige Aussagen diese Verse, diese wenigen Verse über Melchisedek in 1. Mose, über Jesus Christus machen, über sein hohepriesterliches Amt. Aber lasst uns das festhalten, hier, diesen Abschnitt als ein Ansporn, dieses Sola Scriptura, dieses allein die Schrift als Beweisgrund festzuhalten. Ein zweites, was wir hier lernen können, ist, dass wir uns nicht durch vorletzte Dinge ablenken dürfen. Lasst uns nochmal einen kleinen Augenblick darüber nachdenken, wie wohl die Empfänger dieses oder die ersten Hörer dieses Briefes was die wohl gedacht haben, welches Problem die wohl eigentlich hatten. Ja, sie hatten sicher eine sehr hohe Meinung von Abraham. Und er wird zwar bei Juden und Christen sehr, sehr stark verehrt. Das ist auch gut so. Aber vielleicht standen die Hörer da auch so ein bisschen in der Gefahr, ähnlich wie die Juden des ersten Jahrhunderts, dann auch da ein bisschen stehen zu bleiben. Sie hatten eine große Hochachtung vor Abraham, dem Stammvater, dem Vater aller Gläubigen. Aber es gab doch einen, der war noch größer. Jesus Christus und sein Schatten Melchisedek. Und ich glaube, wir Menschen haben manchmal so eine Neigung, so eine natürliche Neigung, dass wir uns manchmal so an diesen vorletzten Dingen freuen, dass wir das Letzte dabei völlig vergessen. Und ganz vergessen, dass es vielleicht einen gibt, dass es einen gibt, der noch größer ist, der dahinter steht. Und es gibt manchmal auch geistliche Dinge, die aber eben nur vorletzte Dinge sind, an denen vielleicht unser Herz doch zu sehr hängt. Ich mache mal ein Beispiel. Viele von uns haben eine sehr persönliche Bibel. Wir schreiben rein, wir streichen an. Wir lieben dieses Buch, wir kennen es. Es ist uns unser zweites Zuhause. Und manchmal passiert es vielleicht, dass uns dieses Papier, dieses physikalisch vorhandene Buch, weil es eben unsere, meine persönliche Bibel ist, vielleicht wichtiger werden als ihr Inhalt. Oder manchmal geht es uns vielleicht so, dass wir uns unglaublich freuen. Ich freue mich auch immer, wenn ich denke, oh, wir kommen als Gemeinde zusammen und am Sonntag sind wir wieder zusammen im Gottesdienst und auch heute wir grillen miteinander. Ach, ist das schön. Ja, wir lieben diese Gemeinde. Wir lieben unsere Geschwister, die wir hier zusammen sind. Aber lasst uns dabei nicht vergessen, dass es die Gemeinde Jesu Christi ist. Und dass es darum geht, dass wir ihn lieben über alles. Ja, wir sollen unsere Ortsgemeinde lieben. Aber Jesus Christus, er ist der Allerhöchste und um ihn geht es. Wir haben viel Freude hier. Und das ist gut. Es ist schön, auch wenn wir dieses Gebäude schön renovieren und solche Dinge. Aber es geht darum, dass hier Jesus Christus wohnen soll. In unseren Herzen, in unserer Gemeinschaft. Und um ihn geht es. Manche verlieren auch ihr Herz an Menschen, die ihnen nahe sind. Ja, die Schrift sagt uns Männern, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde. Aber liebt Christus noch mehr. Und ihr Frauen, liebt eure Männer. Aber Christus ist noch viel wichtiger. Er ist der Allerhöchste. Und ihr Eltern, liebt eure Kinder. Und ihr Kinder, liebt eure Eltern. Aber der Allerhöchste, dem unsere ganze Liebe gebührt, ist Jesus Christus. Hüten wir uns davor, dass wir unser Herz zu sehr an vorletzte Dinge hängen und dabei Christus übersehen. Versteht mich nicht falsch, es ist gut, wenn wir unsere Frauen lieben. Es ist gut, wenn ihr eure Männer liebt und all dieses. Aber lasst uns Christus noch mehr lieben. Es ist kein Widerspruch. Aber lasst uns ihn vor allen Dingen dabei nicht übersehen. Aber dann sehen wir hier vor allen Dingen, dass Jesus und sein Priestertum weit über dem steht, was in Israel mit Aaron und Levi, dem levinitisch-aaronitischen Priestertum je gegeben war. Das ist natürlich das, worum es hier in diesem 7. Kapitel im Hebräerbrief überhaupt geht. Sie tragen ein Stück weiter dazu bei, dass wir begreifen dürfen, dass Jesu Priestertum das wahre Priestertum ist und das allerhöchste Priestertum ist. Und weit über dem Schatten steht, was dieses priesterliche Handeln des Alten Testaments und im Alten Bund überhaupt zum Ausdruck gebracht haben. Ja, in Jesus Sühne Tod am Kreuz findet dieser alttestamentliche Schatten seine Erfüllung. Und nun sind wir ein für alle Mal mit Gott, dem Vater, versöhnt, weil Jesus Christus, der wahre hohe Priester Gottes, sich selbst geopfert hat und uns mit Gott, dem Vater, versöhnt hat. Und es gibt nun wahrlich keinen Grund mehr, dass wir uns in welcher Form auch immer nach diesem alten Schatten zurücksehen, weil wir jetzt das Wirkliche haben, den wahren Hohepriester, das wahre Sühnopfer Jesu Christi, das uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Und der Messias ist gekommen. Wir brauchen nicht mehr auf ihn warten und mit diesen alten Schatten uns abgeben, sondern wir dürfen Christus selbst als unseren Hohepriester kennen. Wie töricht sind diese Zeremonien, die vielleicht in der römischen Kirche wieder irgendwie diese alten Dinge aus dem Alten Testament mit rausholen wollen und ins Neue hineinziehen. Es ist völlig daneben. Wie abwegig ist auch manche Israel-Verehrung, wie wir sie in evangelikalen Kreisen hier und da antreffen. Als hätte das alttestamentliche Bundesvolk etwas, was uns heute als Christen verloren gegangen sei. Nein, wir haben den vollkommenen Hohepriester, der uns mit Gott, dem Vater, versöhnt hat. Warum sollen wir diese alten Schatten wiederbeleben? Es gibt keinen Grund dafür. Jesus Christus ist Gottes wahrer Hohepriester und er ist weit höher als alles, was der alte Bund mit seinen Schatten im Gepäck hatte. Er ist der Höchste, der Allerhöchste. Jesus allein ist der wahre Hohepriester Gottes. Er allein hat uns mit Gott, dem Vater, versöhnt durch seinen Sühnetod am Kreuz. Jesus Christus allein ist der Allerhöchste. Er ist unermesslich höher als Mount Everest. Und ihm allein gebührt alle Ehre. Er allein ist der Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Sein Sühnetod allein tilgt meine Schuld. Und durch den Glauben an ihn allein bin ich mit Gott versöhnt und habe ich Erlösung durch sein Blut. Ist Jesus Christus der Allerhöchste in deinem Leben? Ist er dein Ein und Alles? Und diese Frage stelle ich abschließend jeden von uns, egal ob du errettet bist, ein Kind Gottes oder nicht. Ist Jesus Christus allein der Allerhöchste in deinem Leben? Solus Christus. Christus allein. Der Allerhöchste. Möge Gott uns dazu Gnade geben.